Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, mit euch heute Morgen hier zu sein und das Wort Gottes anzuschauen, weil das Wort Gottes uns justiert und platziert und unseren Standort bestimmt. Und ich möchte mit dir heute Morgen, möchte ich so eine Standortbestimmung machen, weil es ist immer wichtig, dass wir selber reflektieren, wo bin ich denn? Weil du kannst nur wissen, wohin die Reise geht, wenn du weißt, wo du bist. Wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann befindest du dich im Nebel. Und ich erinnere mich an eine Situation, wir haben eine Hochseejacht von der Südspitze Griechenlands an der Ostseite hoch nach Athen bringen müssen in kurzer Zeit und es war kein Wind. Und wir sind unter Motor gefahren schon 2,5 Tage, weil kein Wind war und sind Tag und Nacht gefahren. Und ich war nachts um 3:30 am Steuerrad von dieser Hochseejacht. Und ich wusste, auf der linken Seite, in der Seemannssprache heißt es Backbord und Steuerbord ist dann rechts, auf der linken Seite befindet sich die Insel Ägina, die hat man aber nicht gesehen in der See. Und vor der Insel Ägina, da gibt es 3 Untiefen. Eine Untiefe ist jetzt nichts, was tief ist, sondern da schauen Felsen aus dem Wasser oder fast aus dem Wasser. Und die gehen bis 30 Zentimeter unter die Wasseroberfläche. Also wenn du da mit dem Schiff drüber fahrst, ist das Schiff weg. Und die 3 Felszacken im Wasser, die heißen 3 Schwestern. Ja? Und viele, viele Schiffe sind dort schon untergegangen. Und ich habe gewusst, ich habe ein GPS, ich habe alles eingestellt. Ungefähr 200 Meter fahren wir an diesen Felszacken vorbei. Standortbestimmung ganz exakt. Und nachts um 3:30, ich fahre unter Vollschub mit Motor mit dieser Yacht. Und exakt auf der Höhe dieser Felszacken geht der Höhenmesser, der Tiefenmesser vom Schiff auf 0. Alle Alarmglocken gehen an, die roten Lampen gehen an. Und in dieser Sekunde weißt du, jetzt gehe ich unter. Ja? Und ich habe gedacht, das GPS hat mich betrogen. Ich habe mich verrechnet im Kurs und nichts ist passiert. Ich habe das Gas dann wieder leicht reingenommen und nichts ist passiert. Ich habe gedacht, das stimmt doch nicht. Der Tiefenmesser ist auf 0. Ich reiße jetzt gleich das Schiff auf. Und dann habe ich wieder mehr Gas gegeben. Und auf einmal, hinterm Schiff macht es wusch. Und es kommt eine große Lastwagenplane hinten vor, auf die ich drauf gefahren bin, auf hoher See. Und deshalb hat der Tiefenmesser nicht mehr angezeigt, sondern auf 0 gezeigt. Manchmal geht es dir auch so, du denkst, du bist richtig und du bist vielleicht auch richtig, ja, aber irgendwie hast du ein dummes Gefühl und du denkst, wo bin ich denn eigentlich, wo geht die Reise hin? Und viele von euch, die haben ja schon sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht, auch mit Jesus eine lange Wegstrecke zurückgelegt, aber die Frage, die sich uns stellt, ist ja, wie geht es denn weiter, in welche Richtung geht es denn weiter? Und ich möchte mit Gott und mit dem, was sein Wort sagt, möchte ich dir etwas weitergeben, was der Herr Jesus uns sagt, weil der Herr Jesus hat für uns eine ganz bestimmte Richtung auch vorgesehen. Und was Jesus nicht will, Jesus will nicht in erster Linie Gottesdienstbesucher. Jesus will nicht in erster Linie Kirchensteuerzahler. Jesus will nicht in erster Linie Leute, die irgendetwas Religiöses tun, sondern Jesus will Nachfolger haben. Und das ganze Evangelium, alle 4 Evangelien sind voll von dem, wie Jesus Nachfolge definiert, wie Jesus Nachfolge sieht. Und er hat diese 3,5 Jahre, die er auf der Erde war, hat er komplett investiert, schwerpunktmäßig in diese 12 Jungs, einige mehr auch noch, um sie auszubilden als Nachfolger. Und diese 12 Männer damals in Israel, das waren so die Grundsteine auch für die Gemeinde, die menschlichen Grundsteine, wo das Ganze dann weiterging. Und innerhalb von 100 Jahren hatte das Evangelium den ganzen Mittelmeerraum erreicht. Also dieses Prinzip, was Jesus uns auch hier vorstellt, dieses Prinzip ist ein hochexplosives Prinzip. Und Jesus hat an seinen Prinzipien bis heute nichts geändert, weil sein Wort war damals wahr und ist heute noch genauso relevant. Deshalb müssen wir uns anschauen, wie hat denn Jesus damals Jünger gemacht? Ihr wisst, an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, da ging Jesus zu dem Zöllner und er sagt zu dem, komm, folg mir nach. Und er stand auf und folgte Jesus nach. Jesus ging am Strand vom See Genezareth entlang und dann sieht er da die 2 Fischer. Er sieht den Petrus und er sieht den Johannes und den Jakobus und den Andreas an verschiedenen Stellen und er sagt, folgt mir nach. Und sie ließen alles liegen und folgen Jesus nach. Hat Jesus so eine Ausstrahlung gehabt oder was war da los, dass Menschen alles liegen lassen und ihm nachverfolgen? Warum hat Jesus gerade sie angesprochen? Ich glaube, das Geheimnis liegt auch darin, dass Jesus vom Vater empfangen hat, wen er ansprechen soll. Und nicht jeder Mensch, den wir ansprechen können, ist bereit, Jesus nachzufolgen, aber die waren bereit. Und die Frage, ob wir bereit sind, Jesus nachzufolgen, ist eine persönliche Frage, die du persönlich entscheiden musst. Und das können wir nicht kollektiv als Gemeinde entscheiden, sondern die Nachfolge Jesus ist eine ganz intime, persönliche Frage. Und Jesus hat mir diese Frage auch gestellt als junger Mann. Und es ist ein Wachstumsprozess, der ständig wieder erneuert werden muss. Also wenn ich aufstehe morgens und sage ich, Jesus, ich will dir nachfolgen, ganz neu. Und es ist nicht etwas Religiöses, sondern es ist eine Sache, die zu 100% aus der Beziehung lebt. Ich möchte mit euch verschiedene Dinge anschauen, wie denn so eine Nachfolge gelingen kann, wie Jesus sich das auch vorstellt. Und Jesus spricht klar darüber, dass es Hindernisse gibt, um Jesus nachzufolgen. Er spricht im Lukas-Evangelium, spricht er darüber in Lukas 9, Vers 57 bis Vers 62. Und da gibt es drei Beispiele, wo Jesus uns vorstellt, Menschen, die daran gehindert werden oder die Hindernisse haben, um Jesus nachzufolgen. Und der erste Interessent, der zu Jesus kommt, der sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und ich glaube, viele Menschen haben auch so dieses Ansinnen und dieses Gefühl und das Bedürfnis, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich glaube, heute Morgen auch hier. Aber dann sagt Jesus, pass auf, das ist okay, aber die Nachfolge ist eine Sache, so wie du es vorher gesagt hast in der Moderation, wo wir sehr viel Unsicheres eingehen, weil wir unsere Sicherheit nicht mehr aus unseren Finanzen, aus unserem Beruf, aus unserem Intellekt, aus unserer Selbstbestimmung nehmen, sondern weil ein Wechsel in unserem Leben stattfindet, wo Gott die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Und das ist ein meilenweiter Unterschied. Und da wird auf einmal die Sache anders. Und die Frage bei vielen Christen ist, wer sitzt denn am Schalthebel? Wer sitzt denn am Steuerrad deines Lebens? Und viele Christen würden sagen, ja natürlich, Jesus sitzt. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, in ganz vielen Bereichen sitzen wir und Jesus darf daneben sitzen und darf uns gute Tipps geben. Und wenn wir krank sind, darf er uns noch heilen, ja, und unsere Familie segnen, unsere Finanzen segnen. Aber wer sitzt wirklich an den Schalthebeln der Macht in deinem Leben? Der zweite Fall, den Jesus hier bringt, der erste Fall, da sagt Jesus, die Vögel haben Nester und die Füchse, die haben Gruben, aber der Sohn des Menschen, der weiß oft nicht, was am nächsten Tag passiert. Und diese Abhängigkeit von Jesus ist ein Beispiel für unser Leben. Jesus hat sich nämlich in seinem Lebensrhythmus, in den Dingen, wie er aufgestanden, wo er hingegangen ist, mit wem er gesprochen hat er sich total vom Vater abhängig gemacht. Wir sehen das an verschiedenen Stellen so durchblitzen, als die Jünger sagen, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und Jesus sagt, nee, ich bleib mal hier. Und dann kurz drauf sagt er, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Warum? Weil der Vater hat zu ihm gesagt, jetzt gehe ich nach Jerusalem. Und in seinem Tagesablauf, in seinen Zeitpunkten hat Jesus sich abhängig gemacht vom Vater. Und Jesus möchte, er sagt ja, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr nachfolgt, meinen Fußstapfen. Und Jesus möchte, dass wir uns abhängig machen vom Vater. Das ist ein Kennzeichen von Jüngerschaft, von Nachfolge, dass wir in diese Abhängigkeit vom Vater gehen und nicht mehr die Sicherheit aus unseren Ressourcen schöpfen, sondern anfangen Stück für Stück, und das ist sicherlich ein Prozess, die Dinge von Gott zu erwarten und von ihm zu bekommen. Der zweite Interessent, auf den ist Jesus zugegangen und hat zu ihm gesagt, folge du mir nach. Und dieser zweite Interessent, er sagt, ja, erlaube mir, dass ich doch hingehe und meinen Vater begrabe. Und wenn ihr die jüdische Kultur ein bisschen kennt, es gibt eigentlich wenig Dinge, die im Leben eines Juden wichtiger sind, als seine Eltern anständig zu beerdigen oder auf den letzten Weg zu begleiten. Aber Jesus hat diese Beispiele gewählt, dass wir die Wichtigkeit und die Diskrepanz in dem sehen, wie Jesus Nachfolge zu ihm versteht und unsere menschlichen Verpflichtungen. Und Jesus sagt, die Nachfolge, die er uns, wo er uns ruft, Nachfolger zu sein, ist so eminent wichtig, dass viele gesellschaftliche, familiäre, soziale Verpflichtungen weit dahinter zurückstehen. Das ist die Aussage. Die Sache wird ja noch viel schärfer, als Jesus sagt, ja, wer nicht verlässt und wer nicht hasst Vater, Mutter, Brüder, sogar sein eigenes Leben, der kann mir nicht nachfolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und tatsächlich steht im Griechischen ja dieses Wort Miseo. Und es heißt tatsächlich hassen, es heißt aber auch Abstand nehmen, vernachlässigen, verabscheuen. Und Jesus möchte damit eine Diskrepanz schaffen zwischen der Wichtigkeit, ihm nachzufolgen, und unseren alltäglichen Bedürfnissen, auch unserer Sucht, uns selber zu verwirklichen, selber das Ruder in die Hand zu nehmen. Es ist interessant, Jesus spricht ja auch über die Belohnung. Diese Belohnung für Nachfolge von ihm, die ist hundertfach. Und was ich persönlich festgestellt habe in diesem Prozess der Nachfolge, ich habe festgestellt, es gibt kein freieres Leben, als wenn wir uns abhängig machen in dieser Nachfolge von Jesus. Ich habe viele Freunde, auch viele Freunde, die nicht an Jesus glauben. Und ich stelle fest, bei diesen ganzen Menschen, die jetzt Gott nicht als ihren Führer haben, die haben irgendwo immer Bindungen. Ich habe Freunde, die haben unheimlich viel Geld. Ja? Aber dann ist es die Bindung ans Geld, es sind unheimlich Sorgen. Sie haben Beziehungsprobleme, weil sie niemand haben, der ihr Leben führt. Und als ich das festgestellt habe und eine Entscheidung getroffen habe für mich als junger Mann, in diese Beziehung, in diese Nachfolge reinzugehen und mein Leben hier Stück für Stück in die Hand Gottes zu geben. Paulus sagt ja, nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Nicht mehr ich sitze am Ruder, sondern Gott bestimmt über mein Leben. Das ist die Freiheit, die sich eigentlich jeder Mensch wünscht. Und es gibt keine größere Freiheit, als in dieser Nachfolge mit Jesus zu leben. Jesus sagt auch klar, die Richtung dieser Nachfolge, die ist vorgegeben, weil er gibt die Richtung an. Er gibt den Kurs vor. Und wenn wir ihm folgen, dann haben wir wirklich auch ein fruchtbares Leben. Ich habe das in meiner Familie in verschiedenen Bereichen festgestellt. Wenn wir Jesus folgen und unsere Familie mit hineinführen, dann kann Gott wirken in der ganzen Familie. Weil Frucht ist ein Thema, was Gott diese ganze Zeit beschäftigt. Jesus sagt selber am Ende seines Lebens, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das heißt, Frucht zu bringen in unserem Leben, nicht nur kollektiv als Gemeinde, sondern in unserem Leben, hängt kausal zusammen mit dem Prozess der Jüngerschaft. Und Jesus sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, ich freue mich über jeden Mensch, der zu Jesus kommt und der sich bekehrt. Ich freue mich über jeden, der sich taufen lässt, weil das sind Schritte, die Gott uns gesagt haben, die sollen wir tun, indem wir dann dokumentieren, dass wir es ernst meinen mit Gott. Aber es gibt mehr als im Bekehrtsein und im Getauftsein und im Getauftsein mit dem Heiligen Geist zu verharren und dann zu sagen, ich gehöre einer Gemeinde und ich zahle meinen Zehnten. Es gibt viel mehr. Und Jesus ruft dich in diese verbindliche Nachfolge, in diese radikale, konsequente Jüngerschaft, weil das ist der Plan und das Ziel für dein Leben. Weil dann kann er in deinem Leben etwas bewirken, was Auswirkungen hat für die ganze Gesellschaft. Hierin wird mein Vater verherrlicht, indem ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das heißt, der Werdegang ist folgender, dass aus wiedergeborenen, bekehrten Menschen echte Nachfolger werden, da wird der Vater verherrlicht. Schaut mal im Missionsbefehl, den wir am Ende des Matthäus-Evangeliums finden, da sagt Jesus, gehet hin und mache zu Jüngern alle Menschen. Jesus sagt nicht, geht hin und macht zu Bekehrten oder bekehrte Leute oder heilt die Leute, sondern er sagt, unser Auftrag ist, Menschen zu Nachfolgern zu machen, indem wir das Evangelium predigen und dann werden auch die nachfolgenden Zeichen und Wunder mit dabei sein. Jesus spricht auch darüber, dass ein Jünger nicht über seinem Meister ist. Wenn er aber alles gelernt hat, so wird er sein wie sein Meister. Und unser Ziel in der Nachfolge ist doch, dass wir Jesus ähnlicher werden. Unser Ziel ist doch, dass in der Gesellschaft, dass im Bodenseekreis die Menschen sagen, Mensch, wenn ich mit der Person zusammen bin, dann merke ich, da ist irgendwas von Gott da. Da ist irgendeine Atmosphäre, eine göttliche Atmosphäre. Und ich sage das nicht performant, versteht ihr? Weil Christsein hat nichts mit Performance zu tun. Die Performance kommt von Gott. Und die überlassen wir ihm und dem Heiligen Geist. Aber Christsein ist etwas, wo wir in diesem Maß an Freiheit immer ständig erwachsen. Und dieses Maß an Freiheit, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Der Maßstab für Nachfolge ist hundertfach. Jesus sagt selber, wenn ihr das tut, ihr werdet mit Segen begleitet sein. Ihr werdet Häuser, Äcker, Brüder, Schwestern in dieser Zeit bekommen und sowieso auch noch das ewige Leben. Ich möchte auf einen speziellen Punkt eingehen. Diese Nachfolge, diese Jüngerschaft, die hat ja Konsequenzen, weil diese Jüngerschaft ist eine Entscheidung deines Herzens. Ich kann meine Frau, ich bin verheiratet mit einer Frau und wir haben 5 Kinder, ja, und 5,5 Enkel und ja, eine 6, also das ist schon vollwertig, ja, auch ein Ungeborenes ist auch vollwertig, ja. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, du sitzt da und du denkst, aber diese Nachfolge ist ganz schön schwierig. Und das möchte ich dir erklären, die Nachfolge ist nicht schwierig. Weil viele Christen sagen, ja, Nachfolge kostet seinen Preis. Ja, kostet einen Preis. Ich sag dir, Jesus nicht nachzufolgen, kostet einen enorm höheren Preis. Die Welt würde sagen, Jesus nicht nachzufolgen, ist verdammt teuer. Ja, das würden Menschen sagen, die Jesus nicht kennen. Jesus nicht nachzufolgen ist viel stressiger, ist viel aufwendiger, ist viel frustrierender, weil ich habe viele Freunde, die Jesus nicht nachfolgen. Und ich kriege mit, diese Beziehungskisten, denn ihr Leben, das verläuft wie so eine riesige Seifenoper auf und ab mit allen Höhen und allen Tiefen, hauptsächlich Tiefen, die ich dann mitkriege. Und ich denke, Mensch, was für ein Vorrecht ist es, Jesus nachzufolgen und eine kontinuierliche Linie in der Beziehung mit ihm zu fahren. Und wir reden ja oft darüber, Jesus nachzufolgen, aber die Frage ist, wie ist dein Herz entschieden, das wirklich zu tun? Gibt es eine Alternative dazu? Und ich möchte dich heute mitnehmen, weil der Paulus, der sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Als er sagt, folgt meinem Beispiel, geht in diese Beziehung rein. Der Paulus sagt das an einigen Stellen. Jesus sagt auch das selber in Johannes 16. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und er sagt es zu seinen Jüngern bei der Fußwaschung, also wenige Stunden vor seinem Tod, sagt er das, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr einander dient. Aber wisst ihr, wie wollen wir einander dienen, wenn wir nicht diese Nachfolge selber in unserem Herzen haben? Und viele Gemeinden in Europa, viele Gemeinden in den USA und auch in Deutschland leben aus einer strukturellen Gemeindearbeit. Das heißt, es ist alles gut strukturiert, wir haben ein tolles Gebäude, es ist warm, ja. Wir zahlen unser Geld und damit haben wir unseren religiösen Kreis geschlossen. Aber Jesus will das nicht. Jesus will, dass du in der Lindenwiese, dass du in die persönliche Beziehung reingehst zu ihm. In die radikal intime persönliche Beziehung zu ihm. Und wenn das geschieht, es wird wie eine Explosion sein in vielen Bereichen der Gesellschaft hier, wenn das durch dich geschieht. Das kannst du nicht kollektiv machen, das kann ich auch nicht für meine Frau machen. Das muss ich selber machen und ich weiß, meine Frau macht es auch selber, für sich selber. Aber wenn wir über den Preis sprechen von Jüngerschaft, Jesus sagt doch eindeutig, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Jesus will dich erfrischen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Hier beschreibt Jesus Jüngerschaft. Er sagt, kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und wenn ihr mit mir geht, die Zusammenarbeit mit mir ist sanft, sie drückt nicht. Und meine Last ist leicht. Was ist eine leichte Last? Wir als Ranger, wir haben Rucksäcke und wir transportieren auch manchmal schwere Lasten, ja. Und ein Rucksack, sage ich mal, mit 42 Kilo ist schwer, ja, vor allem auf Dauer. Aber so ein Daypack-Rucksack mit 1,5 Kilo, das macht nichts, ja. Da kannst du lang mitlaufen. Und Jesus, wenn Jesus sagt, seine Last ist leicht, das, was er dir gibt an Auftrag, das drückt nicht, das ist leicht, dann heißt es, dass die ganze Sache für dich ein Weg ist, der gut gangbar ist. Er hat ihn vorbereitet. Es heißt nicht, dass wir ohne Probleme sind, weil Jüngerschaft, die wird getestet. Wenn du dich für Jesus entscheidest und in diesem Level der Entscheidung dein ganzes Leben lebst, ich garantiere dir, du wirst ein relativ ruhiges Leben haben. Aber sobald du dich entscheidest, dein ganzes Leben für Jesus hinzugeben, dann fängt die ganze Sache an, interessant zu werden. Ich war ein junger Christ und ich habe das mit Jüngerschaft habe ich gehört. Und ich habe gesagt, Jesus, das will ich tun. Und ich war total begeistert und wir sind damals Sonntagnachmittags auf die Königstraße in Stuttgart raus und unser Pastor hat da gepredigt auf so einer Kiste. Und ich muss euch sagen, ich bin nicht der Straßentyp. Ja? Ich war damals im Vertrieb und ich habe immer geguckt, ist ein Kollege in der Nähe oder so. Ja? Du kennst vielleicht dieses miese Gefühl. Und es war heiß, es war Juni und neben mir stand Schwester Martha, 76 Jahre alt, so 1,50 Meter groß, total begeistert. Und es war so heiß, dass sie umgekippt ist. Ja? Und wir haben sie hingelegt, haben ihr oben die Bluse ein bisschen aufgemacht, jemand hat noch 47,11 gebracht, ihr über den Kopf geschüttet, ja. Da wacht sie da auf. Ich habe auch eine medizinische Ausbildung und dann habe ich gesagt, ich gehe in Jüngerschaft, ich zahle den Preis, ich bringe Schwester Martha nach Hause. Ja? Habe Schwester Martha auf die Arme genommen, vorgetragen, nagelneuer schwarzer BMW und habe sie reingesetzt, Sitz runtergeklappt, habe sie nach Stuttgart-Ost gefahren und im Wagenburg-Tunnel richtet sie sich auf und spuckt mir vorne die Konsole, die ganzen Lüftungsschlitze von rechts nach links und von links nach rechts zu. Ja, und das im Hochsommer. Ich habe bis Weihnachten an Schwester Martha gedacht, jeden Tag. Okay. Du kannst auch mit Wattestäbchen nicht alles machen, ja? Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, Jüngerschaft kostet einen Preis. Okay. Und dann ist es aber gewachsen, weil, wisst ihr, Jüngerschaft, das wird entschieden in der im persönlichen Umgang mit Jesus. Das wird nicht entschieden in der Gemeinde. Das entscheidet sich tagsüber, indem ich entscheide, ich lebe aus diesem Wort oder nicht. Weil Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das heißt, ich muss nicht die Bibel auswendig lernen, obwohl ich lerne einiges auswendig, dass ich es drauf habe. Aber wer das Wort anwendet, verstoffwechselt, in die Gesellschaft bringt und auch so lebt, der ist wirklich ein Jünger. Nicht wer Dinge nur so zitiert. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wer in meinem Wort bleibt, der ist in Wahrheit mein Jünger, mein Nachfolger. In Johannes 1, der ganze Anfang, ihr kennt ja die berühmte Passage, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und durch dasselbe ist alles geworden. Das heißt, wir haben im Wort Gottes, haben wir die aufgeschriebene Person Jesu. Und Jesus war das personifizierte Wort Gottes. Wenn wir mit Jesus Kontakt haben und zu ihm beten, dann beten wir Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir Kontakt zu Jesus, versteht ihr? Da gibt es keinen Unterschied, auch nicht zwischen dem Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Weil viele Jugendliche, die ich treffe, die sagen, ja, ich lese nur im Neuen Testament. Nee, Gott hat sich nicht geändert. Die Propheten, die Psalmen und die Bücher von Mose und die Geschichtsbücher sind enorm wichtig für uns. Das ganze Wort Gottes ist gültig. Das heißt, Jesus hat uns ein Muster gegeben, Paulus hat uns ein Muster gegeben. Und jetzt, wie sieht denn der Alltag aus? Der Alltag ist für mich das Trainingsfeld für Jüngerschaft, nicht der Gottesdienst. Dieser Gottesdienst ist für mich jetzt kein Trainingsplatz für Jüngerschaft, sondern morgen früh am Montag oder am Dienstag, wenn es weitergeht, wenn ich im Auto sitze und an der Kreuzung schneidet mich wieder einer mit einem teuren Auto, da entscheidet sich's, was ich dann sag oder denk. Da entscheidet sich meine Jüngerschaft zwischen mir und Gott. Und hier ist ein Trainingsfeld, das sich tagtäglich uns eröffnet. Bei Jesus war das auch so. Und als junger Kerl, als ich nach Stuttgart gekommen bin zur Ausbildung, ich war so ein richtiges Landei, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, mit Pferden und Motorrädern, das war eine coole Zeit. Und dann bin ich nach Stuttgart gekommen und dort war eins der ersten Sportstudios in Deutschland, ja, das Sportstudio Gottlob. Und ich kam aus dem Pietismus, ja, habe gesagt, frommer Name, das muss ich hin. Ja. Und der Gottlob, der war cool, der war deutscher Meister, aber dort in seinem Studio hat Jusup Wilkosch trainiert. Der war dann 2 Jahre später Mr. Universum. Und ich habe gewusst, den Jusup, den will ich kennenlernen. Das war so ein Postler, ja, der hat tagsüber Briefe ausgetragen und dann den ganzen Abend trainiert. Und da bin ich rein, habe einen Vertrag unterschrieben, gleich ein Jahr, dass ich auch einen Platz kriege. Ja. Und dann der Gottlob, der ist gekommen, ich weiß nicht mal mehr seinen Vornamen, und hat gesagt, du bist neu hier, sage ich ja. Und er sagt, also du gehst jetzt in die Kabine, da waren es noch so Kabinen. Und er hat mir so eine Hantel gegeben auf die Schulter, ja, und sagt, jetzt fangst du mal an mit Kniebeugen. Und das habe ich gemacht, ich war sehr durchtrainiert und ich habe Kniebeugen gemacht. Das Dumme war, der hat mich vergessen. Und als braver Pietist habe ich 2 Stunden Kniebeugen gemacht, bis nichts mehr ging. Ja, ich konnte 14 Tage nur noch so laufen. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Training ist gut, aber du brauchst Abwechslung. Und bei Jüngerschaft ist es ja genauso. Training ist wichtig, aber es nützt nichts, wenn du jetzt sagst, ich lese jetzt ich habe es kapiert, ich lese jetzt 5 Stunden Bibel, das bringt nichts. Viele von unseren Jugendlichen, die hören den ganzen Tag Lobpreis. Das ist so ein Gefühl, wie wenn du immer in der warmen Badewanne sitzt. Ja? Du konsumierst und es tut sich nichts. Ja? Wir als Ranger, wir wollen das, was wir aufgenommen haben und was wir von Gott wissen, das wollen wir in die Gesellschaft bringen. Dann bewirkt es etwas und dann verändert es unseren Charakter. Aber wir brauchen ein Trainingsfeld. Wisst ihr, der Hebräerbrief, der schreibt darüber, dass Jesus in dem, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Das heißt, der Sohn Gottes musste hier als Mensch auf dieser Erde selber auch gehorsam lernen. Ja, wie viel mehr wir, die wir einfache Menschen sind und ihm nachfolgen. Freunde, wir müssen anfangen, gehorsam zu lernen in bestimmten Punkten unseres Lebens, wo wir nicht gehorsam sind. Wo Gott sagt, mach das so und du sagst, nee, ich mach's eben so. Und es wird in den Gemeinden, auch in den modernen Gemeinden sehr wenig über Dinge gesprochen, ich bezeichne sie als die Schattenseiten des Glaubens, Gehorsam, Demut, Verzicht, Hingabe, Selbstaufgabe, weil das sind Sachen, die nicht arg performen. Aber wir als Christen müssen über diese Dinge sprechen, weil Jüngerschaft besteht eben auch aus Demut, aus Verzicht, aus Hingabe. Und warum hat Jesus 40 Tage gefastet? Er wusste vom Vater, der Teufel wird ihn versuchen, und er hat sich vorbereitet und er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Es war nicht seine eigene Idee. Und dann kam der Teufel und Jesus hatte seine stille Zeit sehr gut gemacht. Er hat alle 3 Argumente, wo er den Teufel zurückgeschlagen hat, hat er aus dem 5. Mose gehabt, aus den Schriftrollen. Und er wusste, was er am Teufel sagen musste und er hat das Wort Gottes verwendet. Und nicht irgendwelche eigene Ideen. Wie viel mehr wir, die wir im Alltag bestehen wollen, die wir auch der Sünde widerstehen wollen, wie viel mehr brauchen wir diese Grundlage des Wortes Gottes. Bei Paulus war es ganz genauso. Und Paulus, er sagte, ich bin einer der Ersten in der jüdischen Kultur, was Religion anbetrifft. Ich bin komplett ausgebildet. Ich war in den Synagogen. Ich weiß alles, was das Judentum sagt. Und er sagt, das ist mir nicht mehr wichtig. Ich möchte Jesus erkennen und möchte ihn voranstellen. Und nicht meine religiösen Erfahrungen, meine religiöse Tradition, sondern er baut komplett auf die Beziehung zu Jesus. Wenn wir Beziehung zu Jesus aufbauen, dann geschieht etwas. Dann kann auf einmal Jesus in unser Leben hineinsprechen. Im Jesaja 50, da steht eine interessante Geschichte. Da wird Jesus beschrieben, aber da wird auch beschrieben, was Jüngerschaft bedeutet. In Jesaja 50 schreibt der Jesaja, Gott hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mir, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören, der Herr hat mir ein Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Und dann kommt diese Prophetie über Jesus. Aber hier wird beschrieben, was Nachfolger von Jesus erhalten, was in ihnen wächst, wenn sie ihm nachfolgen. Versteht ihr? Ein Jünger hört anders. Ein Jünger redet anders. Wenn Jesaja davon spricht, dass er uns Nachfolgern eine andere Zunge gegeben hat, dann gelingt es uns immer mehr, unsere Sprache auf den Punkt Gottes zu bringen und nicht alles daher zu blubbern. Es gelingt uns, den Müden aufzurichten und nicht abzukanzeln. Es gelingt uns, barmherzig zu sein. Es gelingt uns, immer mehr unsere Zunge im Zaum zu halten. Aber es gelingt uns auch. Er sagt, die Jünger, die Nachfolger von ihm, die haben ein anderes Ohr bekommen. Die haben ein anderes Hörvermögen als jemand, der Jesus nur in sein Leben aufgenommen hat. Das ist ein Unterschied. Die haben eine andere Senderfrequenz und hören Dinge, die andere Menschen vielleicht gar nicht so aufnehmen. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Heilige Geist auch uns führen kann, dass er uns Dinge sagen kann. Eine der krassesten Beispiele bei den Rangers habe ich erlebt, als wir auf einer Tauchexpedition waren auf der Insel Malta und ein Freund von mir Probleme hatte und er musste zurückfliegen und er hat mir die teure Kamera dagelassen, eine Kamera für 4.000 Mark damals, eine Unterwasserkamera. Und wir haben an dem Wrack Aufnahmen gemacht in knapp 40 Meter Tiefe und ich hatte eine junge Frau dabei, die noch nicht viel Erfahrung hatte und die hat ihren Bleigurt verloren, packt mich von oben und wir machen einen Notaufstieg von 40 Meter Tiefe. Ja, ich habe das einige Wochen vorher hier unten gemacht in Überlingen. Das war eine heiße Erfahrung, weil das kann tödlich sein, ja, aus der Tiefe hochzugehen. Und ich bin sofort mit ihr wieder runter, was man eigentlich nicht darf, aber wir hatten keine medizinische Hilfe. Wir sind auf 5 Meter, haben eine Dekompression gemacht, eine Nasse und es ging gut. Und als wir rauskamen, haben wir Gott gedankt, dass alles so gut gegangen ist. Und dann frage ich eine Mitarbeiterin auch von Rangers, sie sagt, du, ich habe dir die Kamera da unten gegeben am Wrack, als der Notfall war, wo hast du sie? Und dann sagt sie, ich habe gar nichts gemerkt. Es war die Kamera für 4.000 Mark weg. Es wurde Abend, ich habe schon 4 Tauchgänge gehabt, du darfst dann nicht mehr tauchen, du hast zu viel Stickstoff im Blut. Ich bin zurück nach La Valletta gerast und habe neue Luft geholt. Und da haben wir gebetet, haben gesagt, Gott, wie sollen wir die Kamera finden? Morgen sind einige 100 Taucher an dem Wrack und wir dürfen morgen nicht mehr tauchen, weil wir übermorgen zurückfliegen. Und dann sagt Gott einen Satz in mein Herz. Und ich habe gedacht, jetzt ist alles zu spät. Er sagt, Martin, schwimm nach Afrika. Total crazy. Und da habe ich überlegt, Afrika, gut, sind 400 Seemeilen nach Tripolis, 180 Grad. Wenn du 270 Grad nimmst, dann kommst du in Tunesien raus. Also, und wenn Gott sagt, Afrika, sind 180 Grad direkt, 400 Seemeilen. Und ich ziehe mich an komplett, neue Luft auf dem Rücken. Und ich schwimme raus und du siehst unten, der Grund wird immer tiefer, es wird schwarz, die Sonne geht unter. Und ich habe gesagt, Gott, was soll das? Nach 200 Metern merke ich, das Meer kommt wieder hoch, weiße Sandbank, dahinter wird es wieder grün und da liegt die Kamera. Hätte nie jemand gefunden. Aber wenn Gott redet, dann tu es. Ich war am Telefon. Ich war damals noch kein Pastor, ich war im Vertrieb und ich war am Telefon und habe Termine gemacht, es war montags. Und ich rufe an und da meldet sich eine Frau und ich merke, in dem Moment merke ich, ich habe mich verwählt, falsche Nummer. Und die Frau meldet sich und die Frau hat irgendwie Zeit gehabt, hat da losgesprudelt und dann habe ich habe schon gedacht, also ich entschuldige mich jetzt und so, in dem Moment höre ich in meinem Herzen, leg nicht auf. Und dann habe ich mit der Frau geredet und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da in der Nähe. Und dann hat sie gesagt, kommen Sie doch vorbei, trinken wir einen Kaffee. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht unhöflich sein, ich bin auf der Autobahn. Bin dann Richtung Norden gefahren, nach Bleidelsheim. Und als ich in das Wohngebiet reinkomme, dann merke ich, ah, das ist gut. Es gibt so Wohngebiete, das sieht von außen, das sind besondere Wohngebiete. Ich meine, im Bodenseekreis gibt es sowas nicht, aber in Stuttgart gibt es schon. Ja. Okay. Und ich bin da reingefahren und ich läute, ja, und dann kommt die Frau raus, etwas über 60 und nicht gut. Sie sagt, kommen Sie doch rein in die Wohnung und die Wohnung war auch nicht gut. Aber als Ranger habe ich gewusst, ein Kaffee geht immer. Und ich habe mich hingesetzt und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich schon da, jetzt erzähle ich auch was von Jesus. Nach kurzer Zeit hat die Frau ihr Leben Jesus übergeben. Da habe ich gewusst, aha, das war ein wichtiger Termin. Dann habe ich ihr gesagt, okay, morgen, Patricia hieß sie, morgen, da haben wir Bibelstunde, dann gehst du mit, weil es ist wichtig, dass du das Wort Gottes hörst. Sie ist mitgegangen, ich habe sie abgeholt, ihr wisst, schwarzer BMW. Und dann habe ich sie abgeholt und an dem Abend hat sie sich wieder für Jesus entschieden. Cool. Wisst ihr, ich tue mich oft für Jesus entscheiden. Ich stehe oft morgens auf und sage, Jesus, das ist voll dein Tag. Ich möchte voll mit dir gehen und dich richtig erleben. Und dann hat sie gehört, am Sonntag ist Taufe im Gottesdienst. Und habe ich gesagt, ja, Patricia, dann musst du am Samstag zum Taufvorgespräch kommen, weil wir taufen nur Leute, mit denen wir richtig gesprochen haben und die wir belehrt haben über die Taufe. Und hat sie alles verstanden und ich bin hin und her gefahren nach Bleidelsheim in Stuttgart. Und am Samstag bin ich hin und ich habe geläutet und niemand macht auf. Und dann ist ihre Tochter rausgekommen nach mehrmaligem Läuten und sagt, ah, die Mama schläft noch, ja, die Dani. Weil der Mann von ihr war gestorben, der Sohn war im Gefängnis und die Dani war 17, die ist zur Schule gegangen. Wir sind rein und wir haben festgestellt, die Patricia war gestorben in dieser Nacht, ein Herzinfarkt. Dann ist das Jugendamt gekommen und hat gesagt, ja, würden Sie die Daniela aufnehmen in Ihre Familie? Haben wir gesagt, ja, die hat ja sonst niemand. Und die Daniela hat sich dann bei uns in der Jugend für Jesus entschieden. Wisst ihr, oft ist es so, bei so einem Telefonanruf, du kannst ja auflegen, aber du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Ja? Und es sind jetzt sicherlich extreme Beispiele. Aber in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, auf Gott zu hören und ein Ohr zu entwickeln auf das, was Gott will, das macht ja das Leben mal richtig spannend. Und der Unterschied zwischen Montag und Samstag, wo die Frau dann einfach 5 Tage hatte, wo sie mit Jesus gegangen ist und dann bei Jesus war schon, der Unterschied ist einfach, hören wir genau hin. Auch der Unterschied bei ihrer Tochter, haben wir ein offenes Ohr dafür, dass Menschen zu Jesus kommen, dass wir die sind, die die Botschaft Jesu authentisch leben. Und was ich auch festgestellt habe, die Authentizität in unserem Charakter und die Echtheit, die entscheidet sich dadurch, wie sehr wir mit Jesus gehen. Und je mehr wir das tun, desto weniger brauchen wir von uns selber produzieren und desto weniger brauchen wir religiöse Hilfsgerüste, sondern die Beziehung zu Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Nachfolge. Das wünsche ich euch von Herzen und ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Danke für euer Zuhören.